Ich möchte mit euch beten. Herr, hab du Dank, dass wir heute Morgen so vor dich treten können, um dir zu begegnen als der Große, der Herrliche, der, der alle Kraft und alle Gewalt hat. Ich danke dir dafür, dass du größer bist als all das, was uns beschäftigt, all das, was in dieser Welt passiert und dass du darüber stehst. Danke dafür, dass du auch heute noch wirkst, dass du heute noch Menschen zu dir rufst und dass du uns auch heute Morgen ermutigen willst, mit dir den Weg weiterzugehen. Danke dafür. Amen. Ja, toll, dass ihr diese Lieder mitgesungen habt, weil ich hatte diese Lieder ausgesucht und ich danke euch, dass ihr die Lieder mitgemacht habt. Ich weiß nicht, ob sie für euch jetzt neu waren oder so, aber ich habe halt gedacht, sie passen gut zu diesem Text aus dem 1. Thessalonicher Brief, den ich euch vorstellen will, denn diese Gemeinde, die Paulus dort in Thessalonich, er war nur 3 Wochen dort, 3 Sabbate, so steht es in der Bibel, aufbauen konnte, als er auf der 2. Missionsreise unterwegs war mit Silas und Timotheus. Ja, diese Gemeinde war ihm sehr nah am Herzen und deswegen hat er dann diesen Brief an die Gemeinde geschrieben und sie gefragt, wie geht es euch im Glauben? Timotheus hat diesen Brief überbracht und dann hat er ihnen gesagt, wie es ihnen geht. Und das lesen wir jetzt heute im 1. Thessalonicher Kapitel 1 und ich fange mal an ab Vers 2, 3 und so weiter mit euch zu lesen. Ja, Paulus ist total froh, als er hört, die Gemeinde in Thessalonich hat sich gut entwickelt. Die kurze Zeit, die wir dort sein konnten und mit ihnen etwas besprechen konnten, indem sie zum Glauben gekommen sind und wo sie dann weitergemacht haben, war nicht umsonst. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Text sagt, dass Paulus total glücklich ist darüber, wie sie sich entwickelt haben in dieser kurzen Zeit, dass echte Ergebnisse dieser Bekehrung zu sehen sind, dass es dort nicht nur so ein kleines Strohfeuer war, was dann wieder ausgegangen ist, sondern dass sie weitergemacht haben im Glauben. Ihr Verhalten zeigte also, dass sie keine Mitläufer waren, sondern Christen, die es im wahrsten Sinne des Wortes Leute waren, die zu Jesus gefunden haben. Und das zeigt sich an diesen 3 großen Grundsätzen, die dem Christentum ja auch heute noch, die dem Glauben an Jesus heute noch zu eigen sind. Ich habe es rot markiert. Werk in Glauben, Arbeit in der Liebe und Geduld in der Hoffnung. Ja, das sind die Quellen, die Triebfedern des Christentums, des Glaubens an Jesus in dieser Welt. Sie sind in keiner anderen Religion zu finden. Diese 3 Dinge bilden unseren Charakter als Christen. Ja gut, jetzt kann man Glaube, Hoffnung und Liebe ja nicht sehen. Aber sie können sichtbar werden. Sie können sichtbar gemacht werden. Und das ist das, was Paulus sagt, das ist bei euch in Thessalonich sichtbar geworden, der Glaube und der Liebe und die Hoffnung. Sie sind nämlich ganz praktisch geworden. Er sagt hier, der Glaube hat Werke gefunden, drückt sich in Werken aus. Die Liebe drückt sich in eurer Arbeit aus. Oder eigentlich könnte man mit Bemühung das übersetzen oder sogar auch Opferbereitschaft übersetzen, bezüglich der Liebe und bei der Hoffnung, da ist es die Geduld, das Ausharren, wo das sichtbar wird. Und das ist etwas, was sehr deutlich wird. Es ist nicht nur ein theoretischer Glaube, es ist nicht nur ein Wissen darüber, dass man Christ werden kann, was Jesus für uns getan hat, sondern es zeigt sich sogar in ihrem Leben. Und das ist etwas, was mich sehr angesprochen hat, dass ich nämlich oft ja vieles weiß, vieles auch kenne, vieles mitgemacht habe, aber wo zeigt sich das ganz praktisch in meinem Leben, wenn es hier um Glauben Und tätiger Glaube geht, umgesetzter Glaube, wenn es um Liebe geht zu den anderen Menschen, zu den Geschwistern in der Gemeinde oder eben auch zu Menschen nach außen und wo es da auch um Bemühungen geht. Denn Liebe ist bereit, große Anstrengungen und Opfer zu leisten. Bemühungen in der Liebe ist auch keine Frage des Gefühls, sondern es ist ja, Mühe und Sorgen für andere. Liebe gibt sich selbst. Die Thessalonicher zeigten, dass sie die göttliche Liebe, diese gebende Liebe Gottes, auch besaßen. Und das Ausharren ist das Durchhalten in den größten Prüfungen und auch Leiden, in die wir auch als Christen hineinkommen können und in der die Christen damals auch drin standen, wenn sie nämlich von ihrer Umgebung angefeindet wurden. Dort in dieser griechischen Stadt zur Zeit des Römischen Reiches, wo es menschlich gesehen drunter und drüber ging und jeder lebte, wie er wollte, wollten sie ein Jesus nachfolgen, ein anderes Leben führen. Und da mussten sie aushalten, das mussten sie ausharren. Und dieses Ausharren bringt als Frucht die Hoffnung hervor. Oder anders ausgedrückt, die Hoffnung bringt als Frucht das Ausharren hervor. Hier geht es auch auf unseren Herrn Jesus Christus. Und das macht deutlich, dass sie mit Jesus verbunden all das tun konnten. Deswegen eben auch das Lied, dass all unsere Nachfolge, all unser Glauben, unsere Liebe und unsere Hoffnung nur möglich ist, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Hier habe ich noch einmal im Vers 2 deutlich versucht herauszuschreiben, wie Paulus für diese Gemeinde in Thessalonich betet. Nämlich Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, und gedenken euer in unseren Gebeten. 5 Punkte. Paulus redet mit Gott. Da heißt es, wir danken Gott. Dann Paulus redet mit Gott über andere. Er betet für die Thessalonicher. Dann Paulus redet mit Gott über andere zusammen mit anderen. Das wird daran deutlich, dass er schreibt, wir danken Gott. Alle Zeit. Und das meint, dass er mit Silas und Timotheus und dem Missionarteam, als sie in Athen waren und diesen Brief geschrieben haben, beständig zusammen für die Thessalonicher gebetet haben. Das vierte heißt, Paulus lässt die anderen wissen, dass er mit Gott über sie zusammen mit anderen redet. Und das macht deutlich, dass er ihnen das schreibt. Wir danken Gott alle Zeit für euch und gedenken euer in unseren Gebeten. Ich glaube, auch wir dürfen füreinander beten, dürfen füreinander da sein und dürfen uns gegenseitig das auch mitteilen, dass wir sagen, ich bete für dich, wir beten für dich. Und ich habe mir mal eure Internetseite von der Gemeinde angeguckt und gesehen, dass es einige Gebetskreise in der Gemeinde gibt. Und finde toll, dass dann auch für andere, nehme ich mal jedenfalls an, gebetet wird und dass man sich das auch gegenseitig mitteilt, dass man füreinander im Gebet da ist. Das hat Paulus auch gemacht und er hat es am Anfang an den Thessalonicher Brief auch geschrieben und das ist toll, dass wir das auch heute so tun dürfen. Jetzt komme ich zum nächsten Vers, wo Paulus schreibt, dass sie doch dem Beispiel von Paulus und den Mitarbeitern gefolgt sind. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden, und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Ja, hier in diesem Abschnitt geht es darum, dass Paulus ihnen sagen kann, ihr seid erwählt. Er wusste, dass sie erwählt sind. Hat Paulus wohl in das Buch Gottes schauen können um zu sehen, ob die Thessalonicher alle im Buch des Lebens stehen? Nein, natürlich nicht. Trotzdem kann er hier schreiben, dass sie auserwählt waren. Wie ist das möglich? Weil er ihr Leben sah. Er sah, dass nämlich ihr zum Glauben kommen nicht nur eine kurze Zeit war und dann lebten sie weiter wie vorher, sondern dass das Leben als Christ für sie eine ganz praktische Sache war, dass sie das umgesetzt haben, dass sie eben Glaube, Liebe und Hoffnung gezeigt haben und dadurch abgeleitet kann er sagen, ihr seid erwählt. Und das ist auch etwas, was wir heute so sehen können, dass da, wo dein Glaube lebendig ist, ein gelebter Glaube ist, dir auch zeigt, dass Gott dich haben wollte, dass Gott dich erwählt hat. Und das macht uns Mut, darin zu sehen, dass Gott auch uns mit bei sich haben will, dass Gott uns auserwählt hat, dass wir ihm nachfolgen dürfen und das ganz praktisch zeigen können. Das Leben der Thessalonicher floss von dem über, was sie in Jesus gefunden haben. Es ist daher auch kein Wunder, dass Paulus sagen konnte, dass sie von Gott geliebte Brüder und Schwestern sind. Dass er also auch sieht, dass sie von Gott gewollt und geliebt sind. Und ja, verlangst du nicht auch danach, dass Gott mit solchen geliebten Empfindungen auf dich schaut? Du darfst ihm nachfolgen. In diesen weiteren Versen beschreibt er, dass das Wort nicht nur in Kraft und den Heiligen und nicht nur im Wort alleine kam, sondern dass der Heilige Geist sie bestätigt hat. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben. Der Heilige Geist hat die Worte, die Paulus und Silas gesprochen haben, bestätigt. Er hat gewirkt. Und so ist es auch bis heute. Natürlich hat Paulus, als er dort war, Worte gebraucht, um den Thessalonichern das Evangelium zu bringen. Aber er wusste, dass es nicht seine Worte sind, sondern die Kraft des Heiligen Geistes, die dahinter steckt. Die Gott gebrauchen will, um Menschen zu verändern und anzusprechen. Wenn du heute von Jesus redest oder einem Menschen etwas zeigst, was du von Gott erlebt hast, oder einem Menschen das erzählst, dann darfst du darauf vertrauen, dass Gott durch dich reden will. Das ist mir als Prediger oft so gegangen, dass ich gedacht habe, Dirk, ich habe eine Predigt zu halten. Was kann ich da schon mit meinen Worten ausrichten? Ich kann mir vieles aufschreiben, kann mir die tollsten Formulierungen zusammen überlegen. Aber wenn der Heilige Geist und darauf zu vertrauen, dass Gott durch seinen Geist redet, das wünsche ich allen, die hier in der Gemeinde eine Andacht halten oder die etwas weitergeben, dass man sich zwar so gut man kann auch vorbereitet und das auch versucht am besten zu machen, aber dann auch ganz stark darauf vertraut, dass Gott redet, weil du sein Wort weitergibst und dass der Heilige Geist das dann gebraucht. Und so hat Paulus das auch gesehen. Es waren nicht nur Worte, sondern es war auch in Kraft und dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Und dann sagt er in Vers 5, wie sie sich verhalten haben. Also nicht nur die Worte, sondern auch das Leben hat gesprochen. Die Thessalonicher haben an den Aposteln gesehen, wie sie sich verhalten haben. Das Leben und die Worte haben übereingestimmt. Und deswegen sind sie dann auch Nachfolger geworden von ihnen. Und so sind sie erstmal Vorbilder für die jungen Christen in Thessalonicher geworden. Er sagt hier, was wir unter euch gepredigt haben und wie wir uns verhalten haben. Und dann sind sie in Vers 6 seine Nachfolger geworden. Also die Wirkung einer Predigt, eines Wortes, was du weitergibst, kann sich sehen lassen. Du kannst es weitergeben, aber du darfst darauf vertrauen, dass Gott durch dich redet. Und dann haben sie erlebt, dass die Thessalonicher Vorbilder ihre Nachahmer geworden sind. Und das hat mich dazu gebracht, einmal zu fragen, wer sind denn unsere Vorbilder im Glauben? Und da ich ja hier aus Winterbach komme und hier in der Gegend groß geworden bin, sind mir bei dieser Frage auch einige Personen eingefallen, die in meinen jungen Jahren auch für mich ein Vorbild gewesen sind. Und ich könnte euch jetzt von einigen Leuten erzählen, wie sie an verschiedenen Stellen auch ein Vorbild für mich geworden sind. Und vielleicht hast doch du Vorbilder, die dir etwas zu sagen haben. Menschen, die dir etwas weitergeben konnten, was du ihnen abnehmen konntest. Durch das, was sie gesagt haben, aber auch wie sie gelebt haben. Vorbilder. Von wem konntest du etwas ablesen? Von wem sagst du, vielleicht im Nachhinein, so wie der das damals gemacht hat, mache ich das auch. Und das hat mich beeindruckt und hat mir weitergeholfen. Manche Menschen wollten nie Vorbild sein, aber waren es einfach. Durch ihr Leben, durch ihre Art, durch ja einfach wie sie mit Jesus Dinge getan und erlebt haben. Menschen, die mich beeindruckt haben. So war Paulus und die Apostel ein Vorbild für die Thessalonicher. Das fand ich interessant. Wir brauchen ja Orientierung. Wir brauchen ja auch Leute, die es uns vormachen. Das ist dasselbe wie beim körperlichen Wachstum. Ein Kind lernt laufen und sprechen, indem es den Eltern, den Erwachsenen, den Großen das nachmacht. Ein gutes Vorbild ist daher wichtig. Haben wir Vorbilder? Suche sie dir in deiner Umgebung oder in Lebensbeschreibungen von Menschen, die Jesus konsequent nachgefolgt sind. Und das ist es, wozu Paulus hier auch die Thessalonicher ermutigt. Er sagt, ihr seid unsere Nachahmer geworden. Aber da bleibt es nicht stehen. Denn er sagt dann in dem Text, dass nun ihrerseits die Thessalonicher Vorbilder für andere geworden sind. In Vers 7, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Also aus diesen Leuten, die die Apostel nachgeahmt haben, die die Apostel als Vorbilder genommen haben, sind nun selber Vorbilder für andere geworden. Und das sogar nicht nur in ihrer Stadt, sondern in der ganzen Umgebung. Wir könnten jetzt nachschauen, wo Mazedonien und Achaia ist, aber Paulus freut sich so darüber, dass das, was sie ihnen als Vorbild geworden sind, nun sie selber Vorbilder für andere geworden sind. Das finde ich auch etwas, was ganz toll ist, wenn das heute noch geschieht, dass das, was mir Vorbilder, die ich hatte, weitergegeben haben, hoffentlich auch durch mich an andere weitergegeben werden kann. Wenn an andere das, was ich selber erlebt habe, weitergegeben werden kann. Ja, und da habe ich jetzt auch mal noch so eine... Jetzt kommt's. Frage, wie wir vielleicht für andere zum Vorbild werden können. Indem du etwas von deinem Leben weitergibst, von deinem Glaubensleben erzählst. Da geht es nicht um Perfektion, dass ich nur zeigen muss, was ich alles an tollen und guten und perfekten Sachen mache, sondern gerade auch der Umgang mit Krisen und dein Umgehen mit Versagen kann für andere junge Christen ein Vorbild sein. Andere am eigenen Leben Anteil zu geben. bewusst Zeit in einzelne Menschen zu investieren. In junge Menschen investieren, denen du etwas geben kannst. Das war das Prinzip des Paulus und er freut sich sehr darüber, dass das in Thessalonich so geworden ist. Dass es sogar aus ihrer Gemeinde in andere Gemeinden übergesprungen ist, sodass man gar nicht viel mehr darüber sagen muss. So freut sich Paulus darüber. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass das auch in meinem Leben immer wieder passiert. Ich mache ja Ausländer für Ausländer Bibelkreise und da habe ich jetzt einen jungen Mann, der in Bad Kreuznach lebt, der zum Glauben gekommen ist und der auch Interesse hat, einen Bibelkreis für persische Leute zu machen. Und da habe ich mir jetzt die Zeit genommen, um mit ihm zusammen diesen Bibelkreis in Bad Kreuznach aufzubauen. Wir haben da in der Planiger Straße einen Raum bekommen, wo wir das durchführen können. Und viele sagen zu mir, Dirk, was machst du auch noch in Bad Kreuznach? Du bist in Kirn und in Simmern zuständig. Aber ich habe gemerkt, dass dieser junge Mann offen ist dafür, dass er selber erst vor kurzem zum Glauben gekommen ist und dass er lernen will, wie man einen Bibelkreis macht für seine Landsleute. Und deswegen habe ich gedacht, das ist die Sache wert, dass ich dann dorthin fahre und mit ihm zusammen versuche, einen Bibelkreis aufzubauen. Das ist für mich so ein Beispiel für das, wie Paulus das hier auch gemacht hat. Und ich wünsche euch, dass ihr auch Menschen findet, in die ihr investieren könnt. Denn es ist ja interessant, was Paulus hier schreibt. Er schreibt nicht, oh, ihr Thessalonicher, ich höre von euch, dass ihr tolle Projekte macht, dass ihr ein tolles Gemeindehaus gebaut habt, dass ihr viel Geld zusammenbekommen habt und dass ihr wunderbare Strukturen aufgebaut habt. Das schreibt er nicht hier von den Thessalonichern. Er betont, dass es Menschen gibt, die zum Glauben gekommen sind, die durch sein Vorbild nun selber Vorbilder geworden sind und das wiederum ausstrahlt. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach wichtig, in Menschen, in Beziehungen zu investieren, um ihnen ein Vorbild zu sein, damit sie es dann später auch wieder sein dürfen. Genau, und dann komme ich jetzt noch zum letzten Punkt meiner Predigt. Da schreibt nämlich Paulus, dass sie ja zum Glauben gekommen sind. Denn sie selbst verkündigen über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Hier fasst Paulus nochmal das zusammen, was bei den Thessalonichern passiert ist. Sie sind zum Glauben gekommen. Sie haben sich bekehrt. Eine der wenigen Stellen, wo das Wort Bekehrung im Neuen Testament auch wirklich so vorkommt. Das mit der Bekehrung war für sie eine ganz entschiedene Sache. Sie hatten mit dem Götzendienst, der damals üblich war, gebrochen. Sie haben die anderen Götter, die hier angesprochen sind, weggetan. Und sie haben Jesus an diese Stelle getan. Gott an die Stelle der Götzen gestellt. Und so ist es auch heute noch. Es reicht nicht aus, nur etwas zu lassen. Es muss etwas anderes an die Stelle treten. Und das andere muss Gott sein. Bekehrung steht nicht für sich alleine, sondern Bekehrung hat ein Ziel, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also nicht nur bekehren von etwas weg, sondern auch zu etwas hin. Aber was ist Bekehrung? Das ist nicht nur einfach eine Änderung meiner Meinung über bestimmte Dinge. Es ist nicht einfach nur eine Veränderung meines Verhaltens. Von Bekehrung ist erst dann die Rede, wenn du ganz ehrlich vor Gott anerkennst, dass du gesündigt hast. Das heißt, deine Sünden bekennen. Du erkennst an, dass es bei dir tief drinnen in deinem Herzen nicht gut aussieht. Du musst deine Sünde dann auch beim Namen nennen und Gott um Vergebung bitten. Auch solche, die du zum Beispiel belogen hast. Du stimmst dann aus Überzeugung zu, dass du tatsächlich kein vertrauenswürdiger Mensch bist. Du siehst ein, dass du durch die Sünden die Strafe Gottes verdienst. Und du siehst ein, dass es gerecht wäre, wenn Gott dich für deine Sünden in die Hölle werfen würde. Bekehrung ist also keine oberflächliche Sache, mal gerade so bekehrt und fertig, sondern ein tiefgehendes geistliches Werk. Und da geht es auch nicht um unser Gefühl, sondern um unser Gewissen, das ins Licht Gottes treten muss. Das steckt hier bei diesen Worten des Paulus mit drin. Man könnte sagen, dass Bekehrung bedeutet, zu Gott zu kommen, um sich von ihm verurteilen zu lassen. Es bedeutet, dass du ihm bekennst, dass du ihm nicht gehorsam warst und dass dein Leben dadurch verkehrt war. Und auch die Reue gehört mit dazu. Und auch das ist nicht nur ein oberflächliches Bedauern, sondern ein inneres Erkennen, dass das, was ich getan habe, nicht gut war. Und dann darfst du erleben, dass die Gnade und die Vergebung einkehrt. Dass Gott dich annimmt und dich rechtfertigt, reinigt und dir die Schuld wegnimmt. Und das, sagt Paulus, ist hier bei ihnen passiert. Und ich möchte das auch einfach heute Morgen zum Anlass nehmen, uns zu fragen, wie stehst du zu Jesus? Ist das nur eine Änderung deiner Meinung oder hast du wirklich dich abgekehrt vom Alten und bist ein neuer Mensch geworden, hin zu Jesus Christus gefunden und weißt um deine Errettung durch Jesus Christus? Und das bedeutet dann, dass Gott das Verfügungsrecht über alles hat, was du bist, und dass er der Herr deines Lebens sein will. Und deswegen dürfen wir das auch hier aus diesem Text hören und lernen. Und ich möchte auch immer wieder fragen, wer zu Jesus kommen will und wer sein Leben ihm übergeben will und diese Bekehrung auch selber in Anspruch nehmen will. Vers 10 sagt dann noch, dass die Vergangenheit damit bereinigt ist. In der Gegenwart genießt du das Vorrecht, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und dann gibt es noch die Zukunft. Die gehört auch dazu. Du darfst ab diesem Zeitpunkt jeden Tag mit Gott leben, für ihn da sein und dann auch das Kommen Jesu erwarten, das wir als Christen ja immer wieder auch in den Blick nehmen dürfen. Und ja, wir hatten letztes Jahr an Ostern in Kirn einen Redner, der hat Bibelabende gehalten, der Werner Schütz, der hat vor jeder Predigt ein Schild hochgehalten. Auf diesem Schild stand drauf, Gott ist immer noch größer. Und das hat er immer wieder gemacht. Und diese Aussage, Gott ist immer noch größer, ist mir sehr im Kopf hängen geblieben, auch das, was er gepredigt hat, aber diese Aussage, gerade an dem, was wir im Moment in der Welt erleben, an diesen vielen Veränderungen und Umwälzungen, Ängsten und Fragen, was wird kommen, ist für mich dieses Schild, Jesus ist immer noch größer, ganz wichtig geworden. Und auf diese Zukunft gehen wir zu, dass Jesus alles in seinen Händen hält und dass er auch die Welt führen wird und dass Gottes Plan auch zum Ziel kommen wird. Und das ist das, was Paulus auch den Thessalonichern immer wieder schreibt. Ja, ihr seid in Bedrängnis, ihr habt es nicht einfach. Ich freue mich, dass ihr so mit Jesus weitergeht, eure Möglichkeiten, die ihr vor Ort habt, auch nutzt. Und ich ermutige euch aber auch darauf zu schauen, dass es eine großartige Zukunft gibt, dass Jesus wiederkommt. Thessalonischer Brief ist sehr viel von der Wiederkunft Jesu die Rede. Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch persönliche Worte an euch mal weitergeben von mir. Ich bin jetzt fast 12 Jahre in der Stadtmission in Kirn mit meiner Familie als Prediger tätig. Hab's ja schon gesagt, ich bin aus Winterbach gekommen. Und wenn ich jetzt mal so zurück überlege, ich hätte nie gedacht, dass damals, als ich als Jugendlicher hier in der Gemeinde war, mal sowas machen würde wie heute. Ich bin jetzt 29 Jahre als Prediger schon im Dienst. Das ist mein halbes Leben. Ich bin 58 Jahre. In 12 Jahren jetzt in Kirn, eine Mangelgemeinde, wo wir immer wieder mit dem Rücken zur Wand stehen. In den Gemeinden, wo ich vorher war, da war das nicht so. Das waren relativ gut gesittete Gemeinden. Da ging das alles so gut weiter. Das ist in Kirn nicht so, das wissen ja die meisten. Wir haben keine jungen Familien, wir haben viel zu wenig Mitarbeiter, wir haben keine Finanzen und wir müssen es lernen, aus dem Mangel zu leben. Aber ich kann euch auch sagen, das macht was mit einem. Wenn man immer wieder so begrenzt ist in allen Bereichen und da bin ich auch öfter frustriert, weil ich das auch gerne anders hätte und die Möglichkeiten und Chancen sehen. Und deswegen sage ich das jetzt, muss es fast täglich immer wieder innerlich üben und lernen, das umzuwandeln in meinem Denken, in meiner inneren Haltung und nicht auf das zu sehen, was nicht da ist und nicht auf das zu sehen, was mir fehlt, sondern auf das zu schauen, was Gott aus dem Wenigen machen kann. Wenn wir ihm in Kirn das bisschen, was wir haben, zur Verfügung stellen, dann darauf zu vertrauen, dass Gott etwas daraus machen kann. Und das habe ich hier auch in diesem Text so gesehen. Diese kleine, neue, junge Gemeinde hat mit dem Wenigen, was sie hatten und dem äußeren Druck, den sie hatten, das gemacht, was ihnen möglich war. Und ich habe mich da drin wiedergefunden. Und wenn wir auch in Kirn das bisschen ihm zur Verfügung stellen, was wir haben, und ich kann euch sagen, ich staune immer wieder auch darüber, was dann plötzlich passiert, wo Türen aufgehen. Ich bin auch oft frustriert, weil ich eben in diesem anderen Denken drin stecke und es auch dann schaffen muss, Gottes Hilfe, mit Menschen, die mich ermutigen, dann diese andere Seite zu sehen, dass dann Türen aufgehen, wo Menschen aus weltlichem Hintergrund kommen, zum Glauben kommen, Projekte möglich werden und wo plötzlich auch Geld irgendwo herkommt, dass es doch noch gerade so reicht, dass uns die EG nicht das ausmacht. Also das ist etwas, was ich in den anderen Gemeinden, wo ich war, so nie erlebt habe, was ich da in Kirn erlebe. Und vielleicht kann ich euch da auch mal erzählen, wenn ihr das wollt, denn da gibt es viele interessante Sachen. Denn das ist, wo man Gott erleben kann. Und das habe ich hier in diesem Text von den Thessalonichern auch so erlebt. Ja, und deswegen wollte ich euch einfach auch Mut machen, darauf zu gucken, was von Gott her möglich ist und nicht, was wir selber möglich machen können. So, und jetzt kommt noch mein Abschluss der Predigt. Ich habe nämlich noch ein Lied rausgesucht, was ich gerne mit euch singen würde. Das ist in der PowerPoint-Folie auch mit da drauf. Wenn der Herr mich befreit und mein Leben übernimmt. Das würde ich gerne noch mit euch singen. Ich weiß nicht, ob man es einplanen kann. Okay, super. Dann kann ich das jetzt mit euch singen. Kann ich deine Gitarre? Perfekt. Okay, dann kann ich hier rüber, das geht ja auch. Ist das Lied bekannt? Ich denke, sonst singe ich es vor. Wenn der Herr mich befreit und mein Leben übernimmt und mich einfügt in seinen Plan, dann muss ich Zeuge sein und reden, einfach weil es stimmt. Gott, der Herr hat Großes unter uns getan. Ich darf reden, weil sein Wort die Wahrheit ist. Ich darf handeln, weil Gott niemanden vergisst. Ich darf hoffen, weil Gott allen Zukunft gibt. Ich darf lieben, weil Gott alle Menschen liebt. Wenn der Herr mich befreit und mein Leben übernimmt und mich einfügt in seinen Plan, dann muss ich Zeuge sein und reden, einfach weil es stimmt. Gott, der Herr, hat Großes unter uns getan. Ich darf klagen, wo die Menschen Leiden beugt. Ich darf schreien, da wo Willkür Hass erzeugt. Ich darf warnen, wo der Hochmut sich verrennt. Ich darf beten, weil Gott jedes Unrecht kennt. Wenn der Herr mich befreit und mein Leben übernimmt und mich einfügt in seinen Plan, dann muss ich Zeuge sein und reden, einfach weil es stimmt. Gott, der Herr, hat Großes unter uns getan. Ich darf fröhlich sein, weil Gott die Schuld besiegt. Ich darf jubeln, weil die Gnade schwerer wiegt. Ich darf singen, weil der Herr der Welt erscheint. Ich darf feiern, weil sein Reich die mich. Wenn der Herr mich befreit und mein Leben übernimmt und mich einfügt in seinen Plan, dann muss ich Zeuge sein und reden, einfach weil es stimmt. Gott, der Herr, hat Großes unter uns getan. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass wir dir das immer wieder bringen können. Danke dafür, dass du unser Leben persönlich siehst und kennst. Und Herr, wir wollen dir nachfolgen, aber du stellst uns auch in Herausforderungen und da bitten wir dich, dass du jeden Einzelnen dafür die Kraft gibst. Danke, dass du uns zu dir ziehst und dass du uns dann auch vorbereitest, den Weg zu gehen. Danke dafür, dass dein Wort heute noch zu uns redet. Amen.